Liebe alle, herzlich willkommen zum Freisprecher auf PH 88.4. Heute mit Jonas und mit der Stunde der Literatur, der Stunde für Geschichten, Bücher und diejenigen, die sie schrieben. Wir starten mit einem Zitat.
Das Leben zu verlieren ist keine große Sache. Aber zuzusehen, wie der Sinn des Lebens aufgelöst wird, das ist unerträglich.
Diese Worte stammen von Albert Camus, Literaturnobelpreisträger und einer der großen französischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Wer mit Camus' Schaffen vertraut ist, wird sich in der gegenwärtigen Situation vielleicht an ein bestimmtes Werk erinnert fühlen. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1947 erschien sein Roman Die Pest. In dem Roman wird eine Küstenstadt in Algerien völlig unerwartet von der tödlichen Pest heimgesucht. Am Anfang wollen die Menschen gar nicht glauben, dass so etwas Ungewöhnliches ausgerechnet in ihrer gewöhnlichen Stadt passieren soll, aber schnell müssen sie mit ansehen, wie ihr gewohntes Leben mehr und mehr von der unsichtbaren Bedrohung verschlungen wird. Die Pest gehört zusammen mit dem 5 Jahre früher erschienenen Roman Der Fremde zu Camus' bekanntesten Werken. Aber Camus war nicht nur ein Geschichtenschreiber, sondern auch ein bedeutender Denker seiner Zeit. Er dachte intensiv nach über die Bedingungen, unter denen wir Menschen leben und denken, und damit war er jemand, den man gemeinhin einen Philosophen nennen kann, auch wenn er selbst lieber als Schriftsteller gelten wollte. Die Menschen lieber mit unmittelbaren Erfahrungen erreichen, als mit abstrakten Gedanken, war seine Devise. Zentral ist in Camus' Denken über das Leben und die Welt der Begriff des Absurden. Das menschliche Dasein vollzieht sich für ihn unter absurden Bedingungen insofern, als dass der Mensch von Natur aus auf der Suche nach einem Sinn oder einer höheren Moral ist, gleichzeitig aber in einem Universum lebt, das ihm genau das nicht geben kann. Und dann ist da noch der unausweichliche Tod. Der Tod entzieht allem Irdischen letztlich den höheren Sinn. Für diesen Umstand und welche Konsequenzen das für den Menschen hat, interessiert sich Camus. Das ist es, was er, vereinfacht gesagt, als das Absurde bezeichnet. In der kommenden Stunde werfen wir einen Blick auf Camus' Roman Die Pest und nutzen ihn als Sprungbrett, um in Camus' Gedanken des Absurden einzutauchen und ihn zu durchleuchten. Ihr hört die Stunde der Literatur im Freisprecher auf PH 88.4 und wir beschäftigen uns heute mit Albert Camus und jetzt genauer mit seinem Roman Die Pest. Die Geschichte entführt uns ins Algerien der 40er Jahre. Sie beginnt mit Ratten. In der Stadt Oran, einer Küstenstadt, sind an einem gewöhnlichen Tag im April plötzlich Ratten zu sehen. Viele Ratten, die aus ihren Löchern kriechen, um auf offener Straße zu sterben und zu verwesen. Erst vereinzelt und bald zu Hunderten in allen Stadtvierteln, in Straßenbahnen, in Fabrikhallen. Das wird zu Beginn vor allem als lästig empfunden, aber man sagt sich, tja, es wird vorübergehen. Dazu gehen Beschwerden bei vielen Behörden ein, man soll doch das Problem bitte endlich mal in den Griff kriegen. Die toten Ratten werden eingesammelt und verbrannt. Nach einiger Zeit schwächt die Plage ab und die Stimmung wird gerade besser, als die ersten Menschen krank werden. Schmerzhafte Schwellungen am Hals, unter den Armen und in der Leistengegend. Die Schwellungen, schwarze Beulen, verhärten sich zu klumpigen Geschwüren voller Blut und Eiter. Die Menschen bekommen hohes Fieber und sterben innerhalb von wenigen Tagen oder Stunden. Wir lernen den wichtigsten Protagonisten des Romans kennen. Den Arzt Rieu, der sich um die Erkrankten kümmert. Er ist der Erste, der hinter den sich häufenden Erkrankungen und Todesfällen eine waschechte Pestepidemie vermutet. Gegen den anfänglichen Widerstand der Behörden kann er erste Quarantänemaßnahmen durchsetzen, um die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen. Mit steigendem Fall und Todeszahlen wird schließlich die ganze Stadt von der Außenwelt abgeriegelt und isoliert. Die Menschen sind in ihrer Stadt gefangen, gemeinsam mit dem unsichtbaren Tod. Mit dem Schließen der Stadttore endet der erste von insgesamt 5 Teilen, in die der Roman gegliedert ist. Die 5 Teile entsprechen dramaturgisch den 5 Akten eines klassischen Dramas. Wir erinnern uns an Gustav Freitag. Das Drama beginnt mit der Exposition bzw. der Einführung. Es folgt die Steigerung im 2. Akt, die zum Höhepunkt bzw. der Peripetie im 3. Akt führt. Der 4. Akt ist eine Verzögerung bzw. ein retardierendes Moment und im 3. Akt vollzieht sich entweder die Katastrophe, als wenn alles ganz schlimm wird, oder die Auflösung, wo sich alles gewissermaßen in Wohlgefallen auflöst. Mit dem Auftauchen der Ratten und dem Beginn der Pest in der Stadt Oran haben wir also die Exposition hinter uns. Wir kennen die Hauptfigur Rieu und weitere Protagonisten, auf die ich zum Teil später noch eingehen werde. Die Menschen sind gemeinsam mit der Pest in der Stadt eingekesselt. Isolation ist auch etwas, was die Bürger von Oran in Albert Camus Roman Die Pest erleiden. Nachdem in ihrer Heimatstadt die Pest ausgebrochen ist, werden sie von der Außenwelt abgeschnitten und auch innerhalb der Stadt wird versucht, die Kranken und ihre Kontaktpersonen möglichst frühzeitig vom Rest der Menschen zu isolieren. Im weiteren Verlauf des Romans beschreibt Camus zum einen den Verlauf der Epidemie, zum anderen beschreibt er mit großem Gespür für das menschliche Verhalten, wie verschiedene Menschen mit der unsichtbaren Bedrohung und der Isolation umgehen. Camus bezeichnet sie auch als Verbannte und ihr Schicksal als Exil. In der feinfühligen Beschreibung ihrer Verhaltensweisen durch den Erzähler liegt in meiner Ansicht die größte Stärke des Romans. Und wie wir noch sehen werden, sind die Varianten, wie die Menschen mit der Pest umgehen, keine willkürlichen Eingebungen des Autors, sondern wohldurchdachte Ideen, die exemplarisch für verschiedene Menschengruppen stehen können. Camus macht die Romanfiguren nämlich zu Protagonisten seiner Philosophie des Absurden, mit der wir uns im zweiten Teil dieser Sendung noch genauer befassen werden. Wir wollen uns die Verhaltensweisen der Menschen genauer anschauen. Spätestens mit der Verriegelung der Stadt am Ende des ersten Teils wird die Pest zum kollektiven Problem. Isolation und Angst sind kollektive Gefühle, aber trotzdem stehen die persönlichen Sorgen noch im Vordergrund, weil niemand die Krankheit so richtig akzeptiert und den Umstand, dass sie das eigene Leben komplett verändert, das wird einfach nicht angenommen. Die meisten Menschen sind vor allem empfindlich für das, was ihre Gewohnheiten stört oder ihren Interessen schadet. Sie reagieren gereizt oder verärgert, ihre erste Reaktion besteht darin, die Behörden für alles verantwortlich zu machen. Es wird auch kritisch gefragt, ob man nicht vielleicht eine Lockerung der Maßnahmen ins Auge fassen könnte. Tja, und die Medien, die Presse, die nimmt das natürlich dankbar auf. Die Todeszahlen werden zuerst wöchentlich, dann später täglich über die Presse bekannt gegeben, aber sie bleiben für die Menschen erst einmal abstrakt, denn man weiß ja nicht, ob alle davon auch wirklich an der Pest gestorben waren. Man weiß ja auch nicht, wie viele Leute in normalen Zeiten in einer Woche sterben. Also diese Zahlen, die berühren die Menschen nicht wirklich. Erst als sie kontinuierlich ansteigen, dann macht sich so etwas wie Bewusstsein für die Krankheit und auch ein wenig Beunruhigung breit. Trotzdem behalten die Bürger insgesamt den Eindruck, es handelt sich jetzt bei der Pest um einen ärgerlichen, aber alles in allem doch vorübergehenden Zwischenfall. Also, dass sie das eigene Leben wirklich umkrempeln soll und dass sie zum Normalzustand wird, darauf will sich keiner so wirklich einlassen oder kann sich vielleicht auch keiner. Die Menschen sind weiter in den Straßen unterwegs, sie gehen in Cafés, sie scherzen mehr, als dass sie klagen und sie tun eigentlich insgesamt so, als würden sie diese offensichtlich vorübergehenden Unannehmlichkeiten ganz gut gelaunt wegstecken. Mit der Zeit verändert sich aber die Stadt allmählich. Es gelangen nur noch unverzichtbare Güter von außen hinein, die Luxusgeschäfte müssen schließen, Benzin wird rationiert und zeitweise wird sogar der Strom knapp und abgestellt. Trotzdem sind die Menschen noch für lange Zeit nicht verzweifelt. Sie beginnen die Krankheit mehr und mehr zu akzeptieren, empfinden sie allerdings immer noch eher als einen unangenehmen Besuch und hoffen, dass sie irgendwann vorübergehen wird und sie und ihre Familie verschont bleiben. Erst mit noch mehr steigenden Fallzahlen, umfangreichen Ausgangssperren und der Einrichtung von anonymen Massengräbern und riesigen Quarantänezentren wachsen Angst, Unzufriedenheit und Verzweiflung immer weiter an. In den drückend heißen Tagen des Hochsommers erreicht die grassierende Pest schließlich ihren Höhepunkt. Neben den, nennen wir sie mal, gewöhnlichen Menschen, die ich gerade so beschrieben habe, gibt es einen kleinen Kreis von Hauptfiguren in Camus' Roman. Und wie schon erwähnt, können sie als Protagonisten für seine Philosophie des Absurden interpretiert werden. Darum möchte ich sie in aller Kürze vorstellen, ehe wir uns näher mit diesem Denken über das Absurde befassen. Neben der Masse der Menschen und ihren kollektiven Verhaltensweisen gibt es in Camus' Roman Die Pest eine kleine Gruppe von Figuren, die auf verschiedene Weise mit der Situation umgehen. Den wichtigsten Protagonisten haben wir ja schon kennengelernt, den Arzt Rieu. Er behandelt die Kranken und ist der Erste, der die beunruhigenden Symptome bei verschiedenen Menschen als das deutet, was sie sind, als die Pest, und der sich gegen den Widerstand der Behörden für Quarantänemaßnahmen einsetzt. Irgendwann gelangt er an einen Punkt, an dem er sich 20 Stunden täglich um Patienten kümmert, sich abrackert und an dem ihm bewusst wird, dass seine kraftraubende Arbeit schon lange nichts mehr mit Heilung zu tun hat. Dass er nur diagnostiziert, isoliert und im besten Fall ein Menschenleben etwas verlängert und Leiden verringert. Sozusagen, dass sein ganzes Handeln letztlich sinnlos ist. In dieser Sinnkrise zeichnet ihn aus, dass er sich gegen die Aussichtslosigkeit seiner Arbeit stemmt und weitermacht. Auf keinen Fall will er die Stadt und die Menschen ihrem Schicksal überlassen. Dann ist da noch Tabelot, ein Jesuit und Priester der Stadt. Er erklärt die Pest in einer stürmischen Predigt als die Strafe Gottes für die gleichgültige Haltung der Mitbürger in Glaubensdingen. Aber es gäbe auch einen Grund zur Freude, denn wenn die Schuldigen ausgemerzt wären, würden die Unschuldigen gestärkt und gereinigt aus dieser Krise hervorgehen. Sein Glaube wird aber auf eine harte Probe gestellt, als das erste unschuldige Kind vor seinen Augen stirbt. Er gerät in einen Streit mit dem Arzt Rieu, der Atheist ist, und sich weigert, sich mit einer Schöpfung abzufinden, die ein unschuldiges Kind unter Qualen sterben lässt. Eine dritte wichtige Figur ist der Journalist Rambert aus Paris. Er ist zu Beginn für eine Reportage in der Stadt und wird durch die Quarantäne eingeschlossen und von seiner geliebten Frau in Paris getrennt. Er steht stellvertretend für das Leid derer, die durch die Isolation von geliebten Menschen getrennt sind. Und auch für die Verbannten, der nicht nur eingesperrt, sondern auch weit weg von zu Hause. In einer bewegenden Szene betrinkt er sich maßlos mit Whisky und schreit verzweifelt den Namen der Geliebten in den stummen Nachthimmel. Am nächsten Morgen schämt er sich dann für diesen Moment der Schwäche. Rambert schmiedet zuerst Pläne, sich von Schmugglern aus der Stadt schaffen zu lassen. Als aber der Ausbruchsplan kurz vor dem Gelingen steht, ändert er seine Meinung und schließt sich einer medizinischen Helfertruppe aus Freiwilligen an, um den Arzt Rieu bei seiner aussichtslosen Arbeit zu unterstützen. Ja, es gibt noch eine Reihe weiterer Figuren, die sehr interessant sind und die wir im Roman intensiver kennenlernen und mit ihnen auch verschiedene Möglichkeiten in der Lektüre auf thematische Spurensuche zu gehen. Aber für die Beschäftigung mit dem Absurden reichen uns diese drei erst einmal. Der Arzt Rieu, der Jesuitenpriester Tabelot und der Journalist Rambert. Ich habe das Absurde zu Beginn der Sendung schon einmal erwähnt. Es ist der Kern von Camus philosophischem Denken und für ihn der nüchterne Grundzustand des menschlichen Daseins. Die Idee des Absurden hat er 5 Jahre vor dem Erscheinen der Pest in einem Essay mit dem Titel »Der Mythos des Sisyphos« ausgearbeitet. In diesem Werk nutzt er die Figur des Sisyphos aus der griechischen Mythologie, um die Idee des Absurden bildlich darzustellen, und er beschäftigt sich auf knapp 200 Seiten mit der Frage, ob das Leben die Mühe, gelebt zu werden, eigentlich lohnt oder nicht. Wir beschäftigen uns heute mit dem französischen Nobelpreisträger Albert Camus. Gerade haben wir ausgiebig über seinen Roman Die Pest gesprochen. Jetzt wollen wir noch einen Schritt weitergehen und uns mit seiner Idee des Absurden auseinandersetzen. Diese Idee des Absurden spielt auch in der Pest eine große Rolle und ist das zentrale Thema des 1942 erschienenen Essays mit dem Titel Der Mythos des Sisyphos. Wer war doch gleich dieser Sisyphos? Sisyphos ist eine Figur der griechischen Mythologie. Ein vermutlich fiktiver König von Korinth, ca. 1400 vor Christus, sehr weise, aber auch ziemlich durchtrieben und ohne jede Achtung vor Menschen und Göttern. Dem Tod hat er gleich mehrmals ein Schnippchen geschlagen, indem er die Götter der Unterwelt übers Ohr gehauen hat. Schließlich hat es ihm dann aber gereicht, es hat ihn doch noch erwischt und er wurde in die Unterwelt gezerrt und bestraft. Die Strafe dürfte allgemein bekannt sein. Bis in alle Ewigkeit muss er einen schweren Felsen auf einen steilen Berg hinaufrollen. Wenn er den Gipfel gerade erreicht hat, entgleitet ihm der Stein und rollt wieder herunter ins Tal. Die zermürbende Arbeit beginnt von vorn, bis in alle Ewigkeit. Ja, von einer Sisyphos-Arbeit sprechen wir ja heute noch, wenn wir von einer Arbeit sprechen, die trotz großer Mühe nie zu einem Ende kommt. Zum Beispiel Kabel entknoten oder Wohnungsputz. Sisyphos kann als ein bemitleidenswerter Charakter angesehen werden. Wie übrigens auch wir, wenn wir Kabel entknoten oder die Wohnung putzen müssen. Doch dann kommt plötzlich in den 1940ern dieser Albert Camus und schreibt, wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Ein glücklicher Mensch. Sisyphos. Was meint er damit? Und was hat das mit der Idee des Absurden eigentlich zu tun? Arbeiten wir den Gedanken einmal von vorne nach hinten durch. Der Mythos des Sisyphos beginnt mit dem Thema Selbstmord. Camus schreibt, es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem, den Selbstmord. Sich entscheiden, ob das Leben es wert ist, gelebt zu werden oder nicht, heißt auf die Grundfrage der Philosophie zu antworten. Naja, steile These, lassen wir mal so stehen. Es werden verbreitete Erklärungsansätze für den Selbstmord eines Menschen durchgekaut und Camus führt uns zu dem nüchternen Schluss, dass man den Selbstmord nicht nur sozial oder psychologisch betrachten sollte, sondern auch logisch. Logisch ist sei der Selbstmord nichts anderes als ein Geständnis. Das Geständnis nämlich, dass das Leben es nicht wert sei, weiterhin gelebt zu werden. Geboren aus der Erkenntnis, dass für das Leben jeder tiefere Grund fehlt, dass die alltägliche Betriebsamkeit sinnlos ist und genauso ist es auch das tägliche Leiden. Camus sieht eine Entzweiung zwischen dem Menschen und seinem Leben, genau wie zwischen seinem Handeln und seinem Rahmen. Dieses Gefühl der Entzweiung, die den Menschen aus der Bahn werfen und in den Selbstmord treiben kann, ist für ihn das Gefühl der Absurdität. Das Absurde steht also mit dem Selbstmord in Verbindung. Das Absurde zeigt sich, ich zitiere das aus einem späteren Werk von Camus, in jener hoffnungslosen Kluft zwischen der Frage des Menschen und dem Schweigen der Welt. Es geht also, wie zu Beginn der Sendung einmal erwähnt, darum, dass es in der Natur des Menschen, der Conditio Humana, wie man so sagt, liegt, sich zu sich selbst und der Welt in Beziehung setzen zu wollen, in der Welt einen Sinn oder eine höhere Moral zu suchen. Das ist insofern problematisch und tragisch, dass er in einer Welt lebt, die ihm genau das nicht geben kann. Und genau diese Kluft zwischen dem, was der Mensch will, und dem, was er bekommen kann, ist das Absurde. An dieser Stelle will ich betonen, dass Camus nicht grundsätzlich leugnet, dass es einen tieferen Sinn im Universum gibt. Er unterscheidet sich darin mit seinem Absurdismus wesentlich vom Nihilismus oder vom Existenzialismus, dem er ja zu seinem Missfallen häufig zugeschrieben wird. Er sagt dagegen, man kann nicht wissen, ob es vielleicht irgendeinen höheren Sinn gibt. Aber er liegt in jedem Falle außerhalb unserer Evidenz, also er liegt außerhalb dessen, was wir erfassen können. Und schon darum kann uns das Universum nicht das geben, wonach wir gemäß der Conditio Humana so streben. Und auch die Absurdität besteht nur im Rahmen der menschlichen Erkenntnis, eben weil es ja so weit, wie wir erkennen können, keine größere Moral gibt oder keine Instanz, die das Dasein des Menschen als absurd bestimmen könnte, kann das eben nur aus unserem eigenen Erkennen heraus passieren. Das heißt konkret, die Absurdität besteht nur dann, wenn wir sie erkennen. Solange wir die absurde Eigenschaft unseres Daseins nicht erkannt haben, gibt es noch keine Absurdität. Denn sie vollzieht sich ja gerade erst in der unüberschreitbaren Kluft zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir haben können. Und solange wir nicht wissen, dass das, was wir wollen, nicht das ist, was wir haben können, wirkt die Kluft ja noch nicht unüberschreitbar. Ganz schön gedanklicher Knoten. Fazit dieses Knotens. Der erste Schritt in der Logik des Absurden ist ihre Erkenntnis. Diese Erkenntnis des Absurden gleicht gewissermaßen dem Heben eines Schleiers im Leben. Camus schreibt im Sisyphos vom Einstürzen der Kulissen. Ich zitiere, Aufstehen, Straßenbahn, 4 Stunden Büro oder Arbeit, Essen, Straßenbahn, 4 Stunden Arbeit, Essen, Schlafen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, immer derselbe Rhythmus. Das sind die Kulissen. Das sei zwar meist ein bequemer Weg, schreibt er, eines Tages aber würde sich das Warum erheben. Und mit diesem Warum auch der Überdruss. Mit diesem Überdruss, in den sich Erstaunen mischt, fängt dann die Erkenntnis an. Die Erkenntnis des Absurden, die sie ja gerade bedingt. Diese Erkenntnis ist nicht unbedingt schön. Wir betreten eine Sphäre, in der uns jede Sicherheit und Geborgenheit genommen ist. Nennen wir es mal eine aversive, unangenehme Situation. Und wir wissen, wie wir wissen, mögen wir Menschen keine aversiven Situationen und versuchen grundsätzlich, diese schnellstmöglich wieder zu verlassen. Jetzt lässt sich Erkenntnis aber nicht rückgängig machen, das ist ein Problem. Zumindest nicht willkürlich. Wie kommen wir also wieder raus aus diesem Schlamassel? Wie kommen wir raus aus dieser unangenehm aversiven Situation, in der uns alles sinnlos und nutzlos erscheint? Tja, Selbstmord könnte eine Option sein. Auch im Roman Die Pest erleben wir einen Selbstmordversuch gleich zu Beginn, der schlägt allerdings fehl. Im Sisyphos erörtert Camus dann ausführlich, wie widersprüchlich es ist, dem Absurden durch Selbstmord ausweichen zu wollen. Er ist für ihn keine vertretbare Option. Eine andere Art, mit der Absurdität umzugehen, ist die Flucht in die Metaphysik, beispielsweise in die Religion. Hier schreibt Camus von einem Ausweichen in einer Opferung des Rationalen und einem philosophisch-gedanklichen Selbstmord. Die Absurdität wird dann zwar gerade dem Moment aufgelöst, indem wir ja die Kluft überwinden durch etwas Metaphysisches, aber dabei geben wir eben das auf, was uns eigentlich zum Menschen macht, nämlich die Rationalität. Als Beispiel hierfür kann in der Pest der Jesuitenpater Tabellot dienen. Er verkauft die Pest als Strafe Gottes, gibt aber gleichzeitig Hoffnung, dass in ihr auch ein positiver Sinn steckt und die Stadt nach ihr ein besserer Ort sein wird. Wie aber kann man Absurdität annehmen, ohne ihr auszuweichen? Schauen wir uns die Hauptfigur des Romans Die Pest an, nämlich den Arzt Rieu. Er kommt irgendwann, das haben wir schon gesagt, an einen Punkt, an dem er merkt, dass sein Handeln letztlich sinnlos ist. Das ist das Einstürzen der Kulissen. Er müht sich 20 Stunden am Tag ab, das Leid der Menschen zu lindern, zu diagnostizieren und zu isolieren. Und trotzdem holt sich die Pest scheinbar wahllos, wen sie will, ohne dass es irgendwas dagegen auszurichten gäbe. Er erkennt, wie sinnlos alles ist. Und was tut er dann? Er macht weiter. Er weigert sich, von der Sinnlosigkeit seines Handelns in die Knie zu gehen oder ihr auszuweichen. Das ist nicht angenehm, aber für ihn das einzig Richtige, die einzig richtige Haltung. Er tut das, was Albert Camus als die Revolte bezeichnet. Die Revolte wird im Deutschen oft gleichgesetzt mit Umbruch oder mit Revolution. Das meint Camus vielleicht ein bisschen so, aber er hat einen anderen Schwerpunkt. Camus geht es dabei vor allem um Widerstand. Gewissermaßen ist die Revolte ein Nein. Aber kein Nein zum Absurden an sich, sondern ein Nein dazu, sich aufgrund der Absurdität aufzugeben oder zu resignieren. Gleichzeitig ist die Revolte ein Ja, ein klares Ja. Ein Ja nämlich zum Dasein, ein Ja zu meinem Handeln und ein Ja zu mir selbst. Denn wenn ich Widerstand leiste, wenn ich Ja zu mir sage, dann ist etwas in mir, dass es von sich aus wert ist, verteidigt zu werden. Diese Revolte ist kein leichtes Unterfangen. Es besteht aus dem Annehmen der Absurdität. Sie wird aufrechterhalten. Sie kann sich nicht mehr auflösen. Man trägt die Erkenntnis immer bei sich, dass alles, wirklich alles, was man tut, denkt und erlebt, letztlich keinen größeren Sinn hat. Irgendwann kommt sowieso der Tod. Und trotzdem macht man weiter. Das wird nach Camus aber letztlich belohnt. Mit einem Dasein in echter Freiheit, bei dem nur das Ende erschreckend ist. So schreibt er im Sisyphos, ich zitiere: Was bleibt, ist ein Schicksal, bei dem allein das Ende fatal ist. Abgesehen von dieser einzigen fatalen Unabwendbarkeit des Todes ist alles, sei es Freude oder Glück, nichts als Freiheit. Es bleibt eine Welt, in der der Mensch der einzige Herr ist. Mit dieser Freiheit kommen wir zu Sisyphos zurück, der bis in alle Ewigkeit einen Felsen auf einen Berg hieven muss. Er tut es immer wieder und es ist die Krönung der Sinnlosigkeit. Aber in der Beharrlichkeit von Sisyphos, gerade in dieser Beharrlichkeit und in dem Umstand, dass er nicht aufgibt und immer wieder zum Fuß des Berges zurückkehrt und seinen Felsen wieder packt und nach oben schiebt, genau darin sieht Camus seine Selbstverwirklichung und seine Revolte. In den letzten Sätzen des Mythos des Sisyphos schreibt er: Sisyphos lehrt uns die höhere Treue, die Götter leugnet und Felsen hebt. Auch er findet, dass alles gut ist. Dieses Universum, das nun keinen Herrn mehr kennt, kommt ihm weder unfruchtbar noch wertlos vor. Jeder Gran dieses Steins, jedes mineralische Aufblitzen in diesem in Nacht gehüllten Berg ist eine Welt für sich. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. So viel zum Mythos des Sisyphos. Die Antwort auf die Erkenntnis der Absurdität und der Sinnlosigkeit liegt für Camus also in der Revolte, nicht im Absprung in den Freitod oder in die Metaphysik. Sisyphos und der Arzt Rieu aus Die Pest wählen die Revolte. Aber Rieu, der Arzt, hat noch eine weitere Eigenschaft, die Solidarität. Sie kennzeichnet neben der Revolte sein Handeln, genau wie später auch das Handeln des Journalisten Rambert. Dem kann man die Solidarität noch viel stärker anhaften, finde ich. Denn bei ihm ist ja das Helfen an sich nicht sein Beruf und er entscheidet sich auch bewusst gegen eine mögliche Flucht in die Heimat und für die Unterstützung in dem aussichtslosen Kampf gegen die Pest und für die Menschen in der Stadt. Revolte, Haltung und Solidarität. Sie sind also die rettenden Lichter in der trostlosen Dunkelheit des Romans. Und Camus selbst deutet am Anfang des Buches an, dass die beschriebene Handlung allegorisch ist. Das heißt, sie kann sinnbildlich auf andere Bedrohungen, Leiden und ausweglose Situationen übertragen werden. Oft wird der Roman auch als Allegorie auf die Resistance-Bewegung während des Zweiten Weltkrieges interpretiert, als die Franzosen Widerstand leisteten unter der Belagerung durch das Deutsche Reich. Klar ist auf jeden Fall, wir können alle was mitnehmen aus dieser Literatur von Camus. Das macht sie wichtig, das macht sie aktuell, nicht nur in Zeiten von Corona, sondern grundsätzlich. Haltung, Solidarität, Revolte, das sind die Leuchttürme, die uns durch die Dunkelheit führen. Thema des heutigen Freisprechers war Literatur von Albert Camus. Wir haben seinen Roman Die Pest besprochen und auch seine wichtigsten Handlungsträger und wir haben uns sein Essay Der Mythos des Sisyphos angeschaut. Erwähnt wurde außerdem sein Roman Der Fremde, auch ein großartiger Roman, und einmalig zitiert habe ich sein Essay Der Mensch in der Revolte. Der Mensch in der Revolte ist ein paar Jahre später erschienen und führt den Gedanken des Absurden weiter und kritisiert auch aktuelle philosophische Veröffentlichungen mit der absurden Brille, wenn man so will. Jetzt hat Camus gesagt, das Leben zu verlieren ist keine große Sache. Aber zusehen, wie der Sinn des Lebens aufgelöst wird, das ist unerträglich. Der Sinn des Lebens kann aufgelöst werden, wenn plötzlich die Kulissen wegbrechen. Wenn man sich plötzlich fragt, warum? Und wenn sich in dieses Warum Überdruss und Erstaunen mischen. Das kann eine große Krise sein und der Weg, den Camus hier empfiehlt, das haben wir heute gehört, was heißt empfiehlt, den er für logisch erachtet, ist nicht der Selbstmord, nicht der Sprung in das Irrationale, sondern die Revolte. Das Weitermachen und das Ja zu sich selbst, das Nein vor der Resignation. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Und damit verabschiede ich mich für heute von euch. Ihr hörtet den Freisprecher mit Jonas und der Stunde der Literatur auf PH 88.4. Wir bleiben für euch auf Sendung, wir machen weiter. Informationen zu unserem aktuellen Programm sowie auch unser Live-Archiv und unser Podcast-Archiv findet ihr im Netz auf ph-radio.de. Weiterhin informiert bleiben könnt ihr auch über Social Media. Wir sind bei Facebook, PH 88.4 und bei Instagram.